Hallo, hier ist Joanna von Jung Flexibel. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Episode spreche ich mit Fabian Hörst, der zusammen mit seinen Freunden Raphael Breitner und Alexandro Staflanidis den Online-Marktplatz Planetics gegründet hat. Das noch sehr junge Unternehmen bietet seit 2020 alles rund um nachhaltigen und fairen Sport an, wie zum Beispiel Bekleidung, Ausrüstung oder Nahrungsergänzungsmittel. Es ist ein Gespräch über das Gründertum, Nachhaltigkeit in der Sportbranche, über Transparenz und, ganz wichtig, wie man sich in einem Dschungel voller Ökosiegel zurechtfinden kann. Und wir sprechen auch ganz grundsätzlich darüber, wie und mit welchem Wertesystem man Wirtschaft neu denken kann. Es geht deshalb auch um Zebras und Einhörner. Ja, ihr habt richtig gehört. Ich bin gespannt, was ihr zu der neuen Folge sagt und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, lieber Fabian, zum Podcast Jung und Flexibel. Guten Morgen.
Guten Morgen, Johanna. Danke für die Einladung schon mal.
Sehr, sehr gerne. Lieber Fabian, du hast ja letztes Jahr mit deinen beiden Freunden das Online-Unternehmen Planetics gegründet. Stell dich doch gerne mal vor und was sich genau hinter Planetics verbirgt.
Also vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Ich selbst bin der Fabian Hörst, komme ursprünglich aus Unterfranken, näher Aschaffenburg, was man vielleicht in meiner sprachlichen Färbung an der einen oder anderen Stelle hören wird. Und vor fast 3 Jahren hat es mich eben nach München verschlagen. Und letztes Jahr, wie du eben schon gesagt hast, habe ich gemeinsam mit meinen 2 Freunden, das ist auch eine Seltenheit und daher fühle ich mich da auch ein bisschen glücklich darüber, dass ich das konnte, eben ein Unternehmen gegründet. Und das Unternehmen ist Planetics, wie du gesagt hast. Es ist ein Online-Marktplatz für nachhaltige Sportartikel. Genau.
Ich habe jetzt doch schon einige Interviews mit GründerInnen geführt und da ist natürlich aufgefallen, dass alle einen sehr, sehr vollen Terminplan haben. Und mich würde jetzt tatsächlich interessieren, wann dein Tag heute gestartet ist und was sonst noch so heute auf deiner Agenda steht.
Also mein Tag startet für mich persönlich zum Aufstehen so gegen 6, zwischen 6 und 6:30. Und dann tatsächlich werde ich da immer ausgelacht, aber da amüsiert man sich drüber. Ich bin ein großer Fan von Kreuzworträtsel. Ich mache frühest mein Kreuzworträtsel, lesen wenig und dann mache ich meine Sportsession und dann gegen 8 Uhr starte ich dann auch mit der Arbeit an für sich. Und montags ist bei uns immer so ein Tag oder für mich Tag, was ist letzte Woche passiert, auch natürlich an Umsätzen etc. Und heute neben dem Podcast hier habe ich dann noch 1-2 Gespräche mit potenziellen neuen Marken, dann aber auch intern, wo wir über die eine andere Aktion sprechen. Beispielsweise werden wir mit Planetics am 18.10. 1 Jahr alt, also 1 Jahr, in dem wir live sind und darüber sprechen wir auch. Genau, und enden wieder dann meistens so zwischen 6 und 7 Uhr abends und es gibt wahrscheinlich, wie du selber auch kennst, mit deiner Podcast-Unternehmung, es gibt immer was zu tun, aber man muss dann doch auch auf sich selber hören und irgendwann auch mal den Schlussstrich für den Tag ziehen, weil es dann einfach nichts mehr bringt. Genau.
Wieso haben du und deine beiden Mitgründer denn entschieden, ein Unternehmen für Nachhaltigkeit rund um Sportartikel zu gründen?
Ja, also wir sind, glaube ich, sehr bewusst lebende Menschen. Also wir haben uns im Laufe der Zeit, hat jeder so selber sein Hallo-Wach-Erlebnis gehabt und hat sich dann immer mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit natürlich auseinandergesetzt. Und uns ist aufgefallen, dass eben überall, also sprich in der Mobilität, im Lebensmitteleinzelhandel, aber auch schon in weiten Teilen der Mode, schon ein Umdenken stattfindet und man auch mehr nachhaltigere Alternativen findet. Und wir haben uns dann eben gefragt, beim Sport irgendwie hat es noch nicht so Einzug gehalten. Und dann haben wir dran gedacht und haben gesagt, Mensch, woran liegt es? Und sind dann tiefer in die Materie eingestiegen. Und da wir alle 3 verschiedene Sportnerds sind, haben wir gesagt, das ist ein Thema, das berührt uns, lässt uns nicht los. Und haben dann eben mal die Köpfe zusammengesteckt und daraus ist letztendlich dann die Idee Planetics geworden, weil wir gesagt haben, wenn wir ein eigenes Sportlabel gründen würden, es wäre nicht die Lösung zu einem Problem, weil wir haben als Problem ausgemacht, dass es schon sehr viele nachhaltige Sportmarken gibt oder auch ein Sportangebot für die Sportartikel und dass die KonsumentInnen eben auch immer bewusster werden. Aber es fehlt irgendwie an einer Art Schnittstelle und auf konventionellen Plattformen findet man eben vorrangig die Angebote der Großen und eben nicht die es wirklich ernst meinen. Und das wollten wir eben ändern.
Und wie wird jetzt Nachhaltigkeit im Sportbereich definiert? Hast du da ein paar Beispiele für?
Also ich glaube, so mit das bekannteste Beispiel im Sport beziehungsweise Sport-Outdoor-Bereich dürfte Patagonia sein. Jeder kennt die kalifornische Marke aus den Staaten. Die sind ja absoluter Vorreiter und in Deutschland vergleichsweise ist da immer VD in einem Atemzug zu nennen. Die Geschäftsführerin Antje von Dewitz leistet da, glaube ich, einen sehr guten Beitrag, auch in puncto Transparenz und auch Lieferkette. Und das ist auch das Stichwort. Wir bei Planetics, für uns ist das wichtigste Kriterium tatsächlich die Transparenz. Und wenn wir eine Marke bei uns neu aufnehmen oder wenn wir Gespräche beginnen, dann checken wir natürlich im Vorfeld schon mal das Produktportfolio. Also sprich, sind die Materialien wesentlich nachhaltiger als der Standard? Wie ist das Unternehmen? Wie tickt das Unternehmen selbst? Nutzt es Nachhaltigkeit nur als PR-Gag, um sich darüber zu profilieren? Oder ist da wirklich auch eine kulturelle Verbundenheit zu erkennen? Und in diesem Zuge checken wir dann die Transparenz. Und das heißt, wir lassen bei uns eben immer die Daten bezüglich der Wertschöpfungskette geben. Also sprich, woher kommt das Material her? Wo produzierst du? Warst du vor Ort? Kennst du dich aus? Und viele der großen Sportmarken können gar nicht ihre Hand dafür ins Feuer legen. Beispielsweise viele Running-Schuhe oder die meisten Running-Schuhe sind nicht vegan ausgezeichnet. Warum sind sie nicht vegan ausgezeichnet? Weil die Marken nicht wissen, woraus sich der Kleber zum Beispiel zusammensetzt. Das sind so Sachen, das sind Nuancen, wo man denkt, aber das gibt ein gutes Bild ab, um zu sehen, okay, welche, ich will es jetzt mal Missstände nennen, es dann diesbezüglich noch gibt.
Und inwieweit unterscheidet sich die Modeindustrie im Bereich der Nachhaltigkeit?
Also ich glaube, der größte Unterschied diesbezüglich ist die Funktionalität. Also wenn wir Sport treiben, Sport machen, dann brauchen wir immer entsprechende Ausrüstung, die eine gewisse Funktion hat. Beispielsweise, wenn ich ans Wandern denke dann brauche ich besonders wetterfeste Kleidung oder wenn ich an Yoga denke, ja, dann will ich vielleicht sehr bequeme Bekleidung, die aber dann doch irgendwie bei meinen Asanas mir doch irgendwie ein gutes Gefühl gibt, Stabilität verleiht etc. Also ich glaube, das ist so mit der größte Unterschied. Gemeinsamkeiten gibt es wahrscheinlich dann auch bei den Materialien, also sprich im Sport nutzt man ja auch, gerade beim Yoga, öfters Bio-Baumwolle. Das findet man auch immer wieder bei der Mode. Und das sind so ein bisschen Thema Materialien, die Gemeinsamkeiten. Und auch die Produktionsorte sind relativ ähnlich. Also in Europa produziert man beispielsweise ja sehr gerne in Portugal, was so ein bisschen das Eldorado ist bei Thema Produktion. Aber natürlich produzieren auch alle noch nach wie vor in Indien oder auch Bangladesch oder auch in anderen Teilen Asiens, was vielleicht da noch dazu nicht unbedingt verkehrt ist. Wenn man eben dort vor Ort für Sicherheit sorgt, für faire Bezahlung und auch für einen menschlichen Umgang, und dann ist es ja auch in Ordnung. Warum sollten diese Leute eben nicht damit Geld verdienen? Gerade wenn es einen sehr signifikanten Anteil in der dortigen Wirtschaft ausmacht. Und deswegen bin ich da immer vorsichtig und weise immer darauf hin, dass man auch dort fair und nachhaltig produzieren kann.
Du hast jetzt Yoga angesprochen, du hast Outdoor angesprochen und ich persönlich muss sagen, mache selbst auch Yoga seit einigen Jahren, habe aber ansonsten mit der Sportindustrie oder Sportszene gar nicht viel zu tun. Deshalb werde ich ganz, ganz viele naive Fragen stellen. Und du hast jetzt gesagt, dass da ganz grundsätzlich schon ein Wandel vorherrscht. Hast du da ein paar Beispiele für einzelne Branchen, wo man wirklich schon merkt, aha, da passiert was in Sachen faire Arbeitsbedingungen, Nachhaltigkeit und Co.?
Also vielleicht so das jüngste Beispiel aus dem Sport und auch vielleicht ein prominentes Beispiel, das mit Fußball zu tun hat, ist der FC St. Pauli. Ich glaube, der FC St. Pauli ist auch für jeden Nicht-Fußball-Fan eine Marke, die man kennt. Und FC St. Pauli hat vor einigen Jahren, haben deren Mitglieder bestimmt, dass sie eben faire und nachhaltige Trikots wollen. Und dann hat der FC St. Pauli geprüft, mit jeder Sportmarke, können die das denn unseren Ansprüchen genügen? Also finden wir eine Marke, die das kann? Das Ergebnis war nein. Daraufhin hat der FC St. Pauli gesagt, Mensch, wir gründen einfach eine eigene Marke. lösen uns los von allen Sportmarken und verzichten auch auf sehr viel Geld, weil man bekommt ja dann als einen Ausrüstervertrag und bekommt ja dafür auch Geld durch den Ausrüster. Auf diese Sicherheit wurde verzichtet und es wurde die Marke DIY ins Leben gerufen. Und seit dieser Saison hat der FC St. Pauli eigene Trikots und eigene Teamwear und funktionelle Sportbekleidung. Und ich glaube, die haben dann einfach von null angefangen und haben gesagt, nee, wir finden niemanden, der das kann und dementsprechend machen wir es einfach selbst. Ich glaube, so, das ist so ein prominentes Beispiel, das auch in der Presse relativ hohe Wellen geschlagen hat und ein Beispiel dafür, wie es eben gehen kann. Und das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz. Wir haben nichts gefunden, was unseren Ansprüchen genügt und haben dann einfach gesagt, wir machen es selbst.
Wir hatten es im Vorgespräch auch über diesen, ich glaube, du hast es intern oder auch ganz liebevoll als Fanatic Score bezeichnet gesprochen. Also einfach Kriterien, anhand derer man arbeitet oder was man sich zum Ziel setzt. Kannst du ein bisschen mehr darüber erzählen?
Genau, also wir hatten, oder generell hat man ja, ich glaube, das Problem, egal mit welcher Person man spricht, jeder definiert Nachhaltigkeit für sich anders. Jeder, für den einen ist es eher der ökologische Fußabdruck, für den anderen ist es eher das Ökonomische, es muss nachhaltig sein und für die andere Person wiederum könnte es eher das Soziale sein, was im Fokus steht. Und wir tun uns intern ab und zu auch ein bisschen schwerer, um zu beurteilen, Mensch, ist es denn wirklich nachhaltig oder ist es eher weniger nachhaltig? Und jeder kennt auch dieses Problem. Man tut sich schwer, das wirklich festzulegen. Und da manchmal geben Siegel darüber Aufschluss darüber, aber nicht jedes Siegel wiederum ja, zertifiziert dann auch Nachhaltigkeit. Ich glaube, da kommen wir vielleicht auch später noch dazu. Und dementsprechend haben wir intern bei uns gesagt, wir müssen es messbar machen. Und ein bekanntes Beispiel der Messbarkeit ist, glaube ich, heutzutage der Nutri-Score beim Thema Ernährung, die eben diese verschiedenen Elemente der Nährstoffe vergleichen und dann im Zusammenhang mit anderen, klar ähnlichen Produkten sagen, okay, das ist viel, viel besser und dementsprechend hat es ein A oder ein B. Und denselben Ansatz verfolgen wir eben mit dem Thema Nachhaltigkeit auf Produktebene für Bekleidung oder für Sportartikel, indem wir beispielsweise sagen, wir haben verschiedene Dimensionen, Wasserverbrauch, Wasserverschmutzung, Arbeitsbedingungen, Mikroplastik, die Chemikalien etc. Und diese bringt man eben in einen Kontext. Um das vielleicht mal ein Beispiel festzumachen, es gibt ein fair produziertes Bio-Baumwoll-T-Shirt, das in Indien produziert wurde, versus einem T-Shirt, das in Deutschland hergestellt wurde, jedoch aus 100% Polyester, also Rohöl besteht, das auch nicht recycelt wurde. Wir bei Planetic sagen, unsere Materialien müssen zum Großteil eben aus recycelten oder natürlichen Materialien bestehen. De facto würden wir dieses T-Shirt aus Deutschland nicht draufnehmen. Und dagegen die indische Variante schon. Jedoch wissen wir auch, von Indien bis nach Deutschland passieren viele Kilometer. Das heißt, diesen Ansatz können wir de facto noch nicht einfließen lassen und wissen aber gar nicht, ist vielleicht trotz dieser Distanz das Indische doch nachhaltiger oder eben nicht. Und um diese Frage selber besser beantworten zu können, haben wir derzeit auch eine Kooperation mit der Universität Bayreuth, um dem Ganzen auch wissenschaftlich auf den Grund zu gehen. Das ist nämlich für uns ganz wichtig, dass das Hand und Fuß hat und eben kein Lippenbekenntnis ist, um mehr zu verkaufen. Und ich glaube, das beschreibt es ganz gut und ich kann mir vorstellen, dass sich da viele Leute in diesem Problem der Definition von Nachhaltigkeit wiederfinden.
Und du hast jetzt auch die Siegel angesprochen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was man dann als Kundin oder als Kunde doch nutzt, um eine erste Orientierung zu bekommen. Ich bekomme aber immer öfter mit, dass auch gerade so bekanntere Siegel doch immer stärker auch kritisiert werden. Vielleicht auch aus den Gründen, die du gerade schon mal angedeutet hast. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr erzählen, wie man damit umgehen kann?
Also ich glaube, in erster Linie ist es wirklich, es braucht tatsächlich keine Siegel, nicht immer. Also wir haben viele, viele Marken oder auch Produkte bei uns auf der Plattform. Nicht jedes Produkt hat ein Siegel. Das liegt auch daran, das wissen viele vielleicht auch nicht, dass sich so zertifizieren zu lassen extrem viel Geld kostet. Und gerade kleinere Labels oder mehr mittelständische Modemarken haben eben auch nicht das nötige Budget dafür. Aber sie geben einem die Transparenz wieder, beispielsweise geben an, wo produzieren wir, woher kommt das Material, das ist schon mal viel vertrauenswürdiger als irgendein anderes Siegel. Und bei den Siegeln muss man eben unterscheiden. Es gibt Siegel, die beziehen sich nur auf das Material. Es gibt Siegel, die beziehen sich beispielsweise wie die Fair Wear Foundation, beziehen sich auf die Arbeitsbedingungen. Da muss man eben mal schauen. Der grüne Knopf zum Beispiel vom Bundesministerium für Wirtschaft ist ein Dachsiegel. Also das heißt, um diesen grünen Knopf zu kommen, braucht man andere Siegel. Und das beschreibt, glaube ich, so ein bisschen die Problematik, dass wir uns mittlerweile in so einem Siegelwald befinden, wo keiner wirklich mehr weiß, was vorne und hinten ist. Und ich glaube, so an die guten Siegel, an die man sich halten kann, ist so das GOTS-Siegel. Das ist bekannt, oder auch eben die Fair Wear Foundation, wo man eben weiß, okay, die, das sind wirklich sehr gute Arbeitsbedingungen. Und das sind so unsere zwei Kriterien, wo wir sagen, okay, da kann man sich auch wirklich drauf verlassen. Und genau.
Ja, ich danke dir, Fabian. Du hast ja jetzt einen ganz guten Überblick darüber gegeben, dass es vielleicht gar nicht so leicht ist, sich anhand der Siegel zu orientieren. Woran erkennt man denn umgekehrt Greenwashing?
Ich würde da einfach jedem oder jeder ans Herz legen, dass man da eben nachschaut, inwiefern transparent das Unternehmen eben mit seiner Produktionsstätten oder auch generell mit dem Umgang seiner Produzenten umgeht. Und man merkt dann relativ schnell, wie offen man da ehrlich kommuniziert. Beispielsweise, um ein positives Beispiel zu nennen, Patagonia ist eine Firma oder ein Unternehmen, die legen wirklich alles offen und sagen, okay, genau da und da produzieren wir, da und da sind wir vor Ort. Ich glaube, gerade in dieser Hinsicht, wenn man nichts zu verstecken hat, hat man auch nichts zu fürchten in der Hinsicht. Und Unternehmen, die eben sagen, ah, nee, lieber nicht, sondern es könnte sonst schlecht für uns ausschauen, die üben sich dann eher in Transparenz, in Intransparenz und sagen, ah, nee, was der Kunde oder die Kunde nicht weiß, macht sie bekanntlich nicht heiß. Und ich glaube, das ist so das Allerwichtigste.
Ich würde ganz gern auch nochmal zu eurer Gründungsgeschichte kommen, weil ihr drei ja eher so aus der konventionellen Wirtschaft kommt. Und mich würde jetzt doch nochmal interessieren, hattet ihr so eine Art Schlüsselerlebnis oder wie kam es denn dazu, dass ihr gesagt habt, hey, ihr wollt jetzt doch nochmal was ganz Eigenes machen?
Also ich glaube, da muss man jeden von uns dreien unterschiedlich betrachten. Bei Alex beispielsweise, ihn kenne ich schon seit meinem dualen Studium bei Aldi Süd. Und bei ihm war es beispielsweise so, er wurde auch immer nachhaltiger, also war der erste Freund, der bei mir Zero Waste mal eine Zeit lang gelebt hatte. Und er hat dann seinen letzten Job bei Sixt an den Nagel gehangen und ist dann dort danach Plastik aufsammeln gegangen in Mittelamerika für For the Oceans heißt das, die NGO. Und es war so sein Moment, wo er gesagt hat, ich muss in Zukunft einen Job machen mit Purpose, wie es so viele heute machen wollen. Und bei Rafa war es auch ähnlich. Also er war zum Masterstudium in Amsterdam und hat eben, Amsterdam ist eine sehr progressive Stadt, die viele schon anders denkt und auch ja einfach nachhaltiger denkt als andere große deutsche Städte. Und für ihn war das dann auch irgendwann klar, er muss da was Nachhaltiges machen. Und bei mir war es letztendlich so, ich war ja sowohl bei Aldi als auch bei Lidl. Also ich hatte so ein bisschen beides gesehen und habe einfach gemerkt, diese ganzen Massen, die da jeden Tag bewegt werden, ist auch mit dem Fleisch war für mich dann so ein Ding, wo ich sage, okay, das kann ich nicht mehr vertreten. Und ich habe 2 Jahre lang in Schweden gelebt und habe eben gesehen, wie dort die Leute eingestellt sind zur Umwelt, zu unserem Planeten und wie sie trotzdem auch irgendwie anders leben. Dort geht man zum Beispiel schon um 17.30 Uhr zum Herrenfußballtraining, was in Deutschland undenkbar ist. Das eben auch zeigt, okay, die Strukturen sind da ganz anders. Und letztendlich war ich mit Rafa vor knapp 2 Jahren auf der Veggie World in München. Und da geht mir eben von Stand zu Stand, da sind ja auch viele kleinere Brands. Da haben wir gesagt, Mensch, eigentlich, wir müssen was machen. Und das Nächste, was wir machen, ist was Eigenes. Und dann haben wir eben angefangen, darüber nachzudenken und kamen dann letztendlich auf den Sport.
Wir hatten es auch im Vorgespräch darüber und ich glaube, auf eurer Website steht es, glaube ich, auch so ähnlich im Sinne von Wirtschaft neu denken. Da ging es auch nochmal ganz klar um die Gründungsszene und dass man vielleicht wegkommt von den sogenannten, ich glaube, Einhornunternehmen hin zu Zebra-Unternehmen. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
Also ich glaube, wenn man sich so ein bisschen mit der Startup-Szene beschäftigt und da immer auch die Artikel dazu liest, dann heißt es immer, Startup XY bekommt 12 Millionen Euro und ist jetzt 50 Milliarden wert gefühlt. Irgendwie geht es da immer nur darum, höher, schneller, weiter. Und das spiegelt so ein bisschen auch das wider, was es eben so schwer macht, um nachhaltig zu agieren. Also man spricht von einem Einhorn, wenn ein Startup mit mindestens 1 Milliarde Dollar bewertet ist. Und da geht es auch oft drum, das Startup ist eigentlich gar nicht noch nicht so nachhaltig wirtschaftlich unterwegs. Sprich, es ist, das Kernmodell ist eigentlich noch nicht bewiesen worden, dass es eben auch sich trägt und dass es funktionieren wird, sondern es hat eben nur so einen krassen Bekanntheitsgrad, weil unendlich viel Marketinggeld reingepumpt wurde. So, und das wollen wir eben nicht so machen. Und wir sagen auch, okay, bevor wir nur auf Profit gehen und Umsatz, kostet es, was es wolle, sehen wir da anders. Und ein Zebra, um den Gegensatz zu bilden, ist ein Startup, das quasi zwei Facetten bedient. Einerseits natürlich das Wirtschaftliche, aber andererseits auch steht es seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft nach. Das heißt, man verbindet beides, die Wirtschaft genauso mit dem sozialen Auftrag, so würde ich es mal nennen. Und man wächst zwar auch, aber man wächst nicht krass exponentiell. Ich glaube, alles andere ist halt ungesund. Und dadurch gehen eben dann auch so viele Startups so schnell dann auch dann irgendwann kaputt, schafft es nur 9 aus 10, weil dieses aggressive Wachstum einfach nicht nachhaltig ist. Und dem wollen wir uns eben nicht anschließen und haben gesagt, wenn wir das machen, machen wir das anders. Und wir haben zwar auch, da vielleicht auch Full Disclosure, weil manche jetzt sagen würden, aber die haben doch jetzt auch Geld aufgenommen. Ja, wir haben jetzt auch Business Angels bei uns dabei, die investiert sind, aber die teilen eben unsere Werte und wissen genau, wo wir hinwollen und wie wir das machen wollen und sind damit d'accord. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch dann unterscheidet. Genau.
Du hast jetzt den Begriff Werte genannt. Kannst du das noch ein bisschen mehr im Detail erklären? Also welche Werte stecken hinter so einer, sag ich jetzt mal, New Green Economy?
Ja, New Green Economy würde ich einfach sagen, das Thema Grün ist da in der Hinsicht sehr wichtig, aber dass man eben das Thema Grün nicht bedient, um PR zu machen, um Umsatz zu machen, sondern dass man wirklich von Anfang an eben sich auch Gedanken macht, wie bauen wir unser Unternehmen auf? Was können wir in der Hinsicht auch schon grüner machen? Weil nicht jedes Unternehmen kann ein B2C-Unternehmen sein, das dann auch direkt, sage ich mal, nachhaltigere Alternativen verkauft. Es gibt ja auch, sage ich mal, B2B-Startups, das ein Software-Startup ist. Und die können sich aber genauso fragen, okay, wie können wir grüner sein? Und dann eben Thema New Economy auch anders eben zu wirtschaften. Eben nicht immer dieses schneller, höher, weiter, und alles muss viel schneller gehen, dass man auch viel mehr wieder zum Unternehmer- oder Unternehmerinnen-Spirit zurückkehrt. Was ich so ein bisschen beobachte, auch mit anderen, ist, dass viele nur noch gründen, weil sie es als Projekt sehen, weil sie es als Möglichkeit sehen, innerhalb von 2 bis 3 Jahren sehr viel Geld machen zu können. Also sprich, die gründen und wissen schon, okay, in 2 bis 3 Jahren will ich das Unternehmen verkaufen. Und das hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Unternehmertum zu tun, weil da eigentlich der Sinn dahinter verloren geht. Wir haben gegründet, weil wir gesagt haben, wir haben Bock darauf, wir sehen uns als Unternehmende und wollen das auch gerne sehr lange machen. Klar kann es an irgendeinem Punkt sein, dass man sagt, okay, man gibt vielleicht die Mehrheit irgendwie ab, wenn man jemanden findet, der das weiterführen kann, aber das ist nicht unser Ziel. Und ich glaube, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, dass viele das eben momentan nur als Projekt sehen und dann eben hoffen, damit sehr viel Geld verdienen zu können. Und dadurch werden eben Entscheidungen getroffen, die man vielleicht eher rückblickend anders gemacht hätte, aber man hat sie halt gemacht for the sake of profit. Und das widerstrebt uns eben.
Ich glaube, wir sind gerade sowieso in einer Zeit, die sehr vom Wandel geprägt ist. Die Bundestagswahl hat ja auch vor ein paar Wochen stattgefunden. Und bevor ich euch gleich frage, was ihr euch von einer sehr wahrscheinlich koalierenden Ampelkoalition wünscht, würde mich nochmal interessieren, Inwieweit vielleicht auch dieses alte System eure aktuelle Arbeit erschwert? Also ich hatte in der Vorbereitung auch mal vom Lieferkettengesetz gesprochen. Vielleicht hast du auch noch andere Beispiele.
Also ich glaube, man hat natürlich einerseits das Thematische, was einem die Arbeit erschweren kann oder auch ja das Thema Lieferkettengesetz. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile jetzt eins, aber das ist halt... Ja, gut. Ich glaube, über die Effektivität lässt sich in der Hinsicht streiten, aber ich glaube auch das Thema generell Startups und Gründungen, Thema Digitalisierung. Also man hat es vorher immer schon so gehört, wenn man Startups gründet in Deutschland, ist ziemlich schwierig. Ich habe es jetzt, oder wir haben es jetzt am eigenen Unternehmen ja selber gesehen, dass da so viele Steine einem in den Weg gelegt werden, sei es bürokratisch, wo man immer noch vor Ort sein muss, wo man Unterschriften braucht, wo elektronische Unterschriften, die wirklich eigentlich in allen anderen Themen bindend sind, pardon, die eben dann bei einem Notar oder bei einem Amtsgericht eben nicht ausreichen. Und das ist schon, wo ich sage, puh, also wenn man da nicht auch Leute in seinem Netzwerk hat, die einem helfen können, dann ist das Unternehmen manchmal schon vorher vorbei oder die Lust, ein Unternehmen zu gründen, bevor es überhaupt richtig losgeht. Und ich glaube, das sollte jetzt nicht sein. Ich meine, in den USA sagt man ja, da kann man innerhalb von 10 Minuten ein Unternehmen gründen. Ich glaube, dahin wird es nicht hingehen, aber man kann zumindest so in der Hinsicht hingehen und es ja Unternehmen oder GründerInnen leichter machen. Und eben nicht so einen harten Pain, also was man alles, können wir jetzt eine ganz andere Folge drüber machen über die Stolpersteine, aber genau, ich glaube, das ist so, das gar nicht das Thematische, sondern einfach das darum herum, was es eben braucht, um ein Unternehmen zu gründen.
Was würdest du dir vielleicht auch persönlich jetzt von einer neuen Regierung wünschen oder an welchen Stellschrauben darf da noch gedreht werden?
Also ganz klar Thema Entbürokratisierung, sprich einerseits, dass alles digitaler notwendig ist. Selbst die NotarInnen in Deutschland fordern mehr elektronische Flexibilität. Ich glaube, das ist eins, was angegangen werden soll. Und in puncto der Koalition kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Partei da auf jeden Fall vielleicht angehen wird. Ich finde auch, dass der Staat vielleicht auch mehr wirklich nachhaltigere denkende Startups auch unterstützen sollte, dass es nicht nur um Technologien geht, die gefördert werden sollten. Klar, die sind wichtig, sind auch elementar, aber auch wirklich Startups, die ein ökologisches Problem angehen, also sprich, die auch aktiv dafür arbeiten, dass die Klimaziele erreicht werden. Und die sollten meiner Meinung nach auch ein bisschen unterstützt werden. Und ja, das erhoffe ich mir oder das erhoffe ich mir, dass das jetzt persönlich geändert wird. Genau. Und vielleicht in der Hinsicht noch, ich bin ein persönlicher Freund auch des bedingungslosen Grundeinkommens, weil es einfach dafür sehr viele Studien gibt, die den krassen Mehrwert darlegen. Und mir in unserer Gründungszeit hätte das auch geholfen, weil, wie du vielleicht auch selber weißt, man verdient ja nicht direkt Geld ab Stunde null und kann sich davon tragen, sondern es dauert meistens, gerade auch bei dem Geschäftsmodell Marktplatz. Und da dann jeden Monat seine Kosten zu decken, ist ein großer Hassel. Und wenn man da sich darüber keine Gedanken machen könnte, wäre schon super. Das würde ich mir noch erhoffen, ja.
Euer Unternehmen wird ja bald, oder es ist ja eigentlich schon ein Jahr alt, hattest du, glaube ich, angedeutet, so um den Dreh rum. Wohin soll denn die Reise bei euch noch gehen? Was ist so eure ganz große Vision?
Ja, unsere ganz große Vision, wofür wir jeden Tag aufstehen, ist tatsächlich, dass auch die Sportindustrie oder der Sporthandel positiv zu unserer Umwelt beiträgt. Momentan ist der, sage ich mal, Sportzyklus oder Lebenszyklus gerade der Produkte eher noch ein Umweltfeind. Also es sorgt dafür eher noch dazu, dass mehr finale Ressourcen gefressen werden etc., dass es Menschen auf der Welt nicht ganz so gut geht bei der Arbeit und dass wir es eben schaffen, dazu beizutragen, dass da ein Wandel stattfindet. Das ist unsere große Vision. Und vielleicht ein bisschen zukunftsnäher gesprochen, wollen wir in den nächsten 5 Jahren die Nummer 1 Anlaufstelle sein für Nachhaltigkeit im Sport. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern am liebsten in ganz Europa. Und genau, da soll die Reise hingehen.
Bevor wir auch gleich zu meiner Abschlussfrage kommen, wollte ich doch noch mal gerne wissen, ob es noch etwas gibt, was vielleicht noch gar nicht angesprochen wurde, was du gerne noch an meine Hörerinnen und Hörer weitergeben möchtest.
Also was ich immer noch ein bisschen weitergebe, ist auch gerade, was du auch gefragt hattest, ist mir jetzt auch jetzt noch mal eingefallen, Unterschied zwischen Mode und auch vielleicht Sport oder Outdoor-Mode oder Bekleidung, ist tatsächlich der Einsatz von Chemikalien. Gerade das Thema, wenn man ja Outdoor unterwegs ist, das Wasser- und Schmutzabweisend, dass das so ist. Das ist, passiert eben nicht so, weil die Materialien von Natur aus so sind, sondern weil wirklich Chemikalien eingesetzt werden. Und da ist ein besonderes Chemikal, eine Chemikalie zu nennen, das PFC, also das Poly- oder perfluorierende die Chemikalie. Mensch, aber so ein schwieriges Wort. Und genau, die ist mittlerweile schon so krass verbreitet, dass man die in den Mägen der Eisbären Antarktis findet, teilweise in den italienischen Alpen oben und im Trinkwasser sowieso. Und es gibt da in der Hinsicht auch besorgniserregende Studien, die Langzeitfolgen eben deuten, wie zum Beispiel eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer Krebserkrankung etc. Und das ist eine Chemikalie, die hat man halt früher oder auch bis dato immer noch, sprüht man es komplett immer drauf ein. Und es gab mal eine Anekdote zu einer Globetrotter-Filiale, die musste kurz geschlossen werden, weil da so eine krasse Konzentration war von dem PFC, weil es ja auch indirekt oxidiert, dass sie die Filiale kurz schließen mussten, weil die Mitarbeitenden als auch die Kundinnen eben über Kopfweh klagten. Und das zeigt auch so ein bisschen nochmal so ein bisschen diese Awareness, also Nachhaltigkeit, Thema Bekleidung oder Artikel, als nicht nur Arbeitsbedingungen oder Material, sondern auch sich darüber im Klaren zu sein, okay, warum sind gewisse Dinge so? Und da kommen eben oft Chemikalien leider noch zum Einsatz.
Ich danke dir für dieses Beispiel, weil genau das, was man nicht möchte, das irgendwie noch in die Natur hineinzutragen, dieses ganze Gift. Ein weites Feld.
Ja, vor allem, man trägt es ja auch auf seinem größten Organ, das man ja hat, und das ist ja die Haut. Also es ist ja nicht so, dass man über die Haut ja nichts aufnimmt, sondern alles, was man trägt, geht in Berührung, in Kontakt mit der Haut. Und ja, das vergisst man oft. Und man vergisst ja auch immer oft, wie du gesagt hast, wenn man sportelt, denkt man ja an sich und an das Wohltun des eigenen Körpers und der Seele. Und vergisst aber dabei, dass die Art und Weise, wie man eben konsumiert, vielleicht nicht so toll ist für das, was draußen rum passiert. Und ich glaube, da gibt es so ein bisschen Luft nach oben in der Hinsicht, auch für mehr Bewusstsein zu sorgen.
Mehr Bewusstsein ist, glaube ich, eine wirklich ganz gute Überleitung zum Abschluss dieses Podcasts. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, welche drei Dinge sich ändern müssten, um diesen Planeten vielleicht noch zu retten.
Ich glaube, jeder oder jede Person sollte damit aufhören, immer nur sich zu betrachten. Ich glaube, die Zeit des ich-bezogenen Daseins ist vorbei. Ist aber auch irgendwie immer paradox, weil wir sind ja alle soziale Wesen. Ich glaube, da in der Hinsicht sollte man aufhören mit dieser Denkweise. Eine weitere Sache ist, dass man auch sich dessen bewusst sein soll, man ist nicht perfekt, aber man sollte irgendwo anfangen. Also ich glaube, viele stehen dann vor diesem Druck, gerade wenn ich jetzt so die Generation meiner Eltern sehe, wenn man dann immer erzählt, Mensch, das und das könntest du nur machen, die wissen dann teilweise oft gar nicht, wo sie anfangen sollen. Aber ich glaube, viel wichtiger ist, dass man überhaupt mal anfängt bei einer Thematik. Und ja, dass vielleicht dann in der Hinsicht die Politik den Rahmen so gestaltet, dass vieles sich ändern muss. Und da liegen so ein bisschen meine Hoffnungen jetzt in der, wie du vielleicht schon auch gesagt hast, in der künftigen Ampelkoalition, dass eben nicht nur Digitalisierung und Entbürokratisierung voranschreiten werden, sondern dass wir wirklich auch Maßnahmen sehen, die uns wirklich helfen und die keine Augenwischerei sind. Ich glaube, das sind somit die drei wichtigsten Dinge, damit das Worst-Case-Szenario, was David Attenborough damals in seiner letzten Doku jetzt gezeigt hat, eben nicht eintritt.
Ja. Ich danke dir sehr. ja, für diesen Einblick in die Sportindustrie, in euer Unternehmen, ja, in eure Ideen, eure Visionen, wie Wirtschaft, Nachhaltigkeit zusammengedacht werden können, wie man vielleicht auch noch einiges ändern kann. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Und ich hatte auch gelesen, dass ihr jetzt nominiert wurde für den Bundespreis Ecodesign. Dafür auch herzlichen Glückwunsch und ich drücke euch da die Daumen.
Ja, vielen Dank. Danke dir auch nochmal für deine Zeit, Johanna, und auch für die Fragen. Und ja, vielleicht hören wir uns mal wieder.
Das also war mein Interview mit Planetics Co-Gründer und Managing Director Fabian Hörst, der mir und hoffentlich auch euch einen ganz guten Einblick in die Gründer- und Sportszene im Hinblick auf ein faires und nachhaltiges Wirtschaften gegeben hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt sie doch gerne euren FreundInnen und Bekannten weiter und schaut auf Instagram mit Junge Flexibel vorbei oder auf meiner Website www.jungeflexibel.de. Jetzt aber wünsche ich euch erstmal eine ziemlich gute und gesunde Zeit. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen.